Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen. Und das sind die Themen unserer Kommentarsendung. Junge Menschen sind unzufrieden und rücken nach rechts. Das ist das Ergebnis der Studie Jugend in Deutschland, die in dieser Woche diskutiert wird. Doch was sind die Konsequenzen daraus? Außerdem hören Sie Kommentare zur Wiederaufnahme der deutschen Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk UNRWA, zur US-Debatte über TikTok-Verbote und zur Spionageaffäre in der AfD. Die in dieser Woche viel diskutierte Jugendstudie mit mehr als 2000 Befragten zeigt, junge Menschen in Deutschland blicken pessimistisch in die Zukunft und sind politisch unzufrieden, wovon offenbar vor allem die AfD profitiert. Umso mehr sollte die Gesellschaft engagierte Jugendliche anerkennen, kommentiert Georg Löwisch, Chefredakteur von Zeit, Christ und Welt.
Nun hat es also auch die Jugend erwischt, das Schimpfen über die Zustände. Kombiniert mit einem Schulterzucken statt einem beherzten »Lass es uns anpacken«. Es ist der Gestus des Gemeckers. In der Gesellschaft galt er bisher als Markenzeichen des knarzig-nörgeligen Onkels. Auf Familienfesten oder im Internet stänkert er rum. Der Staat kümmere sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche. Aber man dürfe ja nichts sagen, sonst werde man gleich als Rassist beschimpft. Der Onkel mit den demokratischen Parteien ist er eigentlich durch. Diesen Motzonkel gibt's auch in Jung. Auf diese Formel kann man es bringen, wenn man die repräsentative Trendstudie Jugend in Deutschland liest. Die Forscher haben Menschen zwischen 14 und 29 Jahren befragt, man nennt sie auch Generation Z. Am meisten fällt auf, wie stark die Zustimmung der Jungen zur AfD gewachsen ist. Im Vergleich zur letzten Erhebung vor einem Jahr hat die Partei ihren Stimmenanteil beinahe verdoppelt. 22%. Damit steht die AfD aktuell an der Spitze der Gunst junger Wählerinnen und Wähler. Das Deutsche zu kurz kommen, weil der Staat sich um Flüchtlinge kümmere, genau dieser Aussage stimmen 30% der 14- bis 29-Jährigen zu. Dicht gefolgt von der Meinung, dass man seine Meinung nicht sagen dürfe in Bezug auf Ausländer. Es ist eine große Gruppe, die so denkt wie jenes Klischee des Onkels. Und typisch rechtspopulistisch, man grenzt sich ab. Man wettert gegen die da oben, man richtet sich aber auch gegen die da unten, gegen die Schwächeren. Was sind die Motive dafür, dass sich so viele der AfD zuwenden? Vielleicht wollen viele dieser Jungen gar keine rechtspopulistischen oder rechtsextremen Politiker an der Macht sehen. Jedenfalls pushen sie eine Partei, die sich Protest auf die Fahne schreibt. Sie schimpfen. Und das ist bitter. Die 14- bis 29-Jährigen haben das Leben vor sich. Wer könnte loslegen, sich aufmachen für eine bessere Welt, wenn nicht die Jungen? Eine Erklärung, so sagt es die Studie, viele Jugendliche treffen auf ihren digitalen Kanälen auf die AfD. Sie hat in TikTok und Instagram investiert, schon früher und stärker als die meisten anderen politischen Parteien. Das Bequeme am Schimpfen ist, dass man sichtbar wird. Man macht nichts, nur von sich reden. Schimpfen, das ist eine sehr risikoarme Position. Wer nicht handelt, kann auch nichts falsch machen. Um Missverständnissen vorzubeugen, die Demokratie lebt vom kritischen Wort. Und ja, die Weltlage ist bedrohlich, die Kriege, die Klimakrise oder die schlechte Konjunktur. Es gibt Probleme, die die jungen Menschen zu Recht kritisieren. Mies ausgestattete Schulen, Wohnungsnot in vielen Städten. Oder, was viele Jugendliche in der Studie beklagen, Stress, Einsamkeit und Angstzustände. Schimpfland ist eben auch Sorgenland, ein Land mit berechtigten Sorgen. Und nur ein Teil reagiert darauf, indem er die AfD wählen möchte. 20% der Jungen sind für die CDU, 18% für die Grünen, früher bei den Jungen allerdings weit vorn. Der SPD bleiben 12%. Ein Viertel der 14- bis 29-Jährigen weiß noch gar nicht, wen es wählen soll. Die Jugendstudie zeigt auch Gutes. Die große Mehrheit der jungen Menschen ist grundsätzlich bereit, sich für die Zukunft zu engagieren. Sie übernimmt Verantwortung. Sie stellt aber auch Ansprüche, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ältere stöhnen darüber. Schließlich galt lange, volle Power im Job ist durchweg positiv. Die Generation Z sagt, Schluss mit Arbeiten bis zum Burnout. Sie stellt Ansprüche. Sie handelt. Das ist politisch, denn so verändert sie die Arbeitswelt. Die Gesellschaft sollte das anerkennen. Der schimpfende Onkel, zu dem sich nun auch der rechtslastige Neffe gesellt hat. Die beiden sind längst nicht die ganze Familie. Zum Glück.
Meint Georg Löwisch, Chefredakteur von Zeit, Christ und Welt. Seit Ende Januar lagen die Zahlungen Deutschlands an das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA auf Eis. Der Grund dafür waren Vorwürfe gegen Mitarbeitende, in den Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel verwickelt gewesen zu sein. Doch in dieser Woche haben das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angekündigt, die Unterstützung wieder aufzunehmen. Jan-Christoph Kitzler kommentiert aus Tel Aviv.
Die UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, ist entlastet. So jedenfalls muss man die Wiederaufnahme von Zahlungen an die Organisation durch Deutschland, die in dieser Woche verkündet wurde, aber auch beispielsweise durch Australien, Kanada, Schweden und Japan verstehen. Zuvor gab es den Bericht einer Untersuchungskommission unter der Leitung der früheren französischen Außenministerin Catherine Colonna. Darin steht, dass es zwar Probleme bei der Neutralität der UNRWA gebe und es gibt eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen. Aber der Hauptvorwurf Israels wurde nicht bestätigt. Israels Bild von der UNRWA geht so: Die Organisation sei völlig von der Hamas unterwandert, UNRWA-Mitarbeiter hätten sich am Terrorangriff des 7. Oktober beteiligt. Auf Israels Straßen hört man dann manchmal folgenden zugespitzten Slogan, der von Teilen der Regierung in Jerusalem befeuert wird: UNRWA gleich Hamas. Auch an dem Bericht der Colonna-Kommission, die für die Vereinten Nationen die Kontrollmechanismen des Palästinenser-Hilfswerks untersucht hat, lässt Israels Regierung nun kein gutes Haar. Aber gut, man könnte die Sache nun abhaken. Allerdings bleiben ein paar große Probleme, einige gehen über den 7. Oktober hinaus. Zunächst einmal der Vorwurf der Unterwanderung. Offenbar hat Israel nicht die nötigen Beweise vorgelegt, die die Behauptung von Israels Außenminister stützen würden, UNRWA operiere als Zweig der Hamas. Zwar gibt es offenbar Hinweise auf die Verstrickung einiger Mitarbeiter in den Terrorangriff vom 7. Oktober, auch dass es unter den tausenden palästinensischen Ortskräften der UN-Organisation Hamas-Sympathisanten gibt, scheint vorstellbar, doch daraus die Unterwanderung einer gesamten Organisation durch die Hamas zu konstruieren, wirkt wie eine Kampagne, solange es eben keine Beweise gibt, die andere Regierungen überzeugen. Dafür, dass Israel ein größeres Problem hat, das schon über den 7. Oktober hinausweist, spricht auch, dass das Land die UNRWA schon vor dem Überfall der Hamas heftig angegangen ist. Das liegt nicht nur an Problemen mit Schulbüchern, die vorgebracht werden. Das Hilfswerk steht dafür, dass es das Problem der palästinensischen Flüchtlinge überhaupt gibt. Rund 800.000 Menschen wurden in der Zeit der Gründung des Staates Israel vertrieben oder sind geflohen. Hunderte Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Schon seit 1949 gibt es die UNRWA mit dem Auftrag, sich um diese Menschen zu kümmern. Inzwischen sind es fast 6 Millionen palästinensische Flüchtlinge, deren Status in Ländern wie dem Libanon, Syrien und Jordanien seit Jahrzehnten weitgehend ungeklärt ist. Von den anerkannten Flüchtlingen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen mal ganz abgesehen. Will man ein vermeintliches UNRWA-Problem lösen, müsste man klären, was aus diesen Menschen wird, zum Beispiel im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung. Daran aber haben Terrororganisationen wie die Hamas kein Interesse und Israels amtierende Regierung auch nicht. Das andere Problem ist der Zeitpunkt. Die Zahlungen an eine Hilfsorganisation in einem Moment einzustellen, in dem sie nötiger denn je gebraucht wird und das mit großem diplomatischen Druck zu betreiben ist, man muss es so deutlich sagen, menschenverachtend. Rund 1,7 Millionen Menschen suchen derzeit im Gazastreifen, in den noch nicht völlig zerstörten Einrichtungen der UNRWA oder in der Nähe, Schutz. Noch mehr sind von Nahrungsmitteln abhängig, die mit Hilfe der UNRWA in dem flächendeckend zerstörten Gebiet verteilt werden. Natürlich kann man sich jederzeit Gedanken darüber machen, ob Menschen in Gaza auch anders versorgt werden könnten, aber die UNRWA zu diesem Zeitpunkt sturmreif zu schießen, heißt, die humanitäre Katastrophe willentlich zu verstärken. Deshalb ist es gut, wenn Deutschland seine Zahlungen an die UNRWA jetzt wieder aufnimmt und gleichzeitig alles dafür tut, dass das Hilfswerk überflüssig wird.
Meint Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Sowohl in der EU als auch in den USA hat die Kurzvideo-App TikTok derzeit große Probleme. Brüssel lässt derzeit prüfen, ob eine Belohnungsfunktion in der App TikTok Lite gegen EU-Richtlinien verstößt, und der US-Senat hat in dieser Woche beschlossen, dass sich in den USA die Plattform innerhalb eines Jahres von seinem chinesischen Mutterkonzern lösen muss, andernfalls droht ein Verbot. Bei letzterem gehe es vor allem um eines, kommentiert mein Kollege Johannes Kuhn, um Standortpolitik.
Keine Frage. TikToks Mutterfirma ByteDance ist eng mit den Interessen der Kommunistischen Partei Chinas verflochten. Und ja, diese Interessen beinhalten, ganz grundsätzlich gesprochen, auch Spionage und Meinungsbeeinflussung im Ausland. Auf den ersten Blick scheint das amerikanische TikTok-Gesetz dieser Bedrohung Rechnung zu tragen. TikTok könnte in den USA verboten werden, falls ByteDance die App nicht innerhalb eines Jahres in nicht-chinesische Hände legt. Auf den zweiten Blick entfaltet sich jedoch ein Gesetzeswerk, in dem sich legitime Sicherheitsfragen mit wirtschaftspolitischen Interessen, innenpolitischem Kalkül und politischer Intransparenz vermischen. Und das mit globalen Folgen. Da wäre der politische Prozess. So konnte das Gesetz den US-Senat nur passieren, weil es an Auslandshilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan angehängt wurde. Das wird der Sache nicht gerecht. Immerhin zählt TikTok in den USA etwa 170 Millionen User. Ein Verbot wäre weit folgenreicher als das Abschalten jedes Fernsehsenders. Zudem mangelt es an öffentlichen Beweisen für die behaupteten Sicherheitsrisiken. Denn dass Peking Daten von US-Amerikanern absaugt und versucht, die Meinungsbildung zu manipulieren, ist derzeit nur ein Szenario. Eines, das TikTok übrigens mit der Speicherung von Daten und Quellcode auf Oracle-Servern in den USA zu entschärfen versuchte. Im März erhielten die Kongressabgeordneten ein Briefing von FBI und Geheimdiensten. Ob sie darin neue Erkenntnisse über Chinas Aktivitäten erhielten, ist allerdings unklar. Doch wer ein derart folgenreiches Gesetz beschließen möchte, muss solche Informationen der Öffentlichkeit vorlegen. Zumal dem US-Kongress mit Recht der Ruf anhaftet, in Technologiefragen weitestgehend inkompetent zu sein. Weil die Mechanismen des TikTok-Gesetzes erst nach der Wahl im November einsetzen, kommt es nun zu einer bizarren Situation. Die US-Politiker, die das Verbot von TikTok beschlossen haben, machen Wahlkampf auf TikTok. Nationale Sicherheitsinteressen und wahltaktisches Kalkül feiern also ein unseliges Stelldichein. Und die illustre Schar potenzieller amerikanischer Käufer für TikTok, von Microsoft über Oracle bis hin zu Walmart, verleiht dem Ganzen die Anmutung eines standortpolitisch forcierten Zwangsverkaufs. Möglichen Käufern würde ein lukratives Geschäft winken. Im vergangenen Jahr soll TikTok alleine in den USA 16 Milliarden US-Dollar verdient haben. Dass ByteDance seine App abgibt, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Denn der Algorithmus, der die ominöse Videoreihenfolge festlegt, unterliegt chinesischen Exportkontrollen. Aber auch im Falle eines Verbots würden amerikanische Firmen profitieren. Die TikTok-Werbeumsätze würden Analysten zufolge bis zu 60% an Meta und zu 25% zur Google-Tochter YouTube wandern. Zunächst aber warten ohnehin jahrelange Gerichtsprozesse, denn die Abschaltung einer derart wichtigen Kommunikationsplattform ist rechtlich fragwürdig. Sie kollidiert direkt mit dem Verfassungsgrundsatz der Meinungsfreiheit. Dass der Fall vor dem Supreme Court landet, gilt als so gut wie ausgemacht. Technisch betrachtet wiederum würde ein TikTok-Verbot weitreichende Folgen für die Strukturen des amerikanischen Internets haben. Die App nur aus den Stores von Google und Apple zu entfernen, würde nichts daran ändern, dass sie bereits von Abermillionen Amerikanern genutzt wird. Ein effektives Verbot würde de facto eine Blockade des Datenstroms der TikTok-App erfordern. Dieser Eingriff widerspräche dem Wesen des freien und offenen Internets. Dass sich die USA von diesem Ideal immer mehr entfernen, wird inzwischen deutlich. 1997 proklamierte die US-Regierung, dass der freie Informationsfluss im Internet Teil des demokratischen Freihandels sei. Im Herbst 2023 die Kehrtwende. Die USA zogen ihre Unterstützung für den freien Datenfluss vor der Welthandelsorganisation zurück. Mit dem TikTok-Gesetz macht der wichtigste Akteur in Sachen Internetpolitik nun endgültig den Schritt in Richtung regionaler Internetaufspaltung. Das dürfte weltweit Folgen haben. China hatte als Warnung mit Threads und WhatsApp bereits zwei weitere amerikanische Apps sperren lassen. Mehr aber noch. Autoritäre Regierungen weltweit haben künftig einen Vorwand, unliebsame westliche soziale Netzwerke oder Messenger zu sperren. Sie können schlicht auf die nationale Sicherheit und den amerikanischen Umgang mit TikTok verweisen.
Johannes Kuhn, Deutschlandfunk. In dieser Woche kamen immer neue Erkenntnisse zu den Spionagevorwürfen gegen die zwei AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl ans Licht. Laut einem Medienbericht hatte das Büro von Maximilian Krah mehrfach Zugriff auf geheime Handelsdokumente des EU-Parlaments. Unterdessen startet die AfD heute ohne ihn in ihren Europawahlkampf. Die Affären seien alles andere als Zufall, kommentiert Martin Debes vom Stern. Sie hätten System.
Die AfD hat mal wieder ein Personalproblem. Oder gleich mehrere. Ihr Spitzenkandidat für die Europawahl, er heißt Maximilian Krah, hat laut dem Generalbundesanwalt einen mutmaßlichen chinesischen Spion in seinem Büro beschäftigt. Seine Nummer zwei auf der Liste, sein Name ist Peter Büstron, wird vom tschechischen Geheimdienst verdächtigt, 20.000 Euro in bar aus russischen Quellen erhalten zu haben. Auch wenn es zahlreiche Indizien gibt und der beschuldigte Mitarbeiter aus dem Büro Krah in Untersuchungshaft sitzt, bewiesen ist bislang nichts, während Krah und Büstron alle Vorwürfe vehement bestreiten. Die Unschuldsvermutung gilt. Gleichwohl fügen sich die Berichte in das Bild, das die beiden Politiker bisher in aller Öffentlichkeit boten. Über die engen Verbindungen von Krah nach China wusste die Parteispitze ebenso Bescheid wie über die große Nähe von Büstron zu Russland. Es gab entsprechende Medienberichte. Und die Parteispitze wusste es schon im Sommer 2023, als sie die beiden an die Spitze der Europaliste setzten. Die rechtsextremistischen Netzwerke, die längst die AfD dominieren, sorgten gemeinsam mit den Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla dafür, dass Krah und Büstron gewählt wurden. Auch der Rest der Europawahlliste besteht größtenteils aus Politikern, die der völkisch-nationalistischen Linie folgen. Sie alle finden es richtig, wenn Russland und China ihre Interessen mit der gebotenen Rücksichtslosigkeit gegen die USA, die westlichen Demokratien und eine angeblich globalistische Verschwörung vertreten. Dass Russland und China nicht demokratisch, sondern autoritär regiert werden, wird billigend in Kauf genommen. Als Musterland gilt Ungarn, dessen Präsident Viktor Orbán für eine, wie er selbst formuliert, illiberale Demokratie steht, in der die Wahlen nur noch dazu dienen, seine Macht zu bestätigen. Korrektive wie eine unabhängige Justiz oder kritische Medien sind weitgehend ausgeschaltet. Dies ist auch die Vision des radikalen Mehrheitslagers der AfD. Einer seiner geistigen Anführer, der Thüringer Landeschef Björn Höcke, bezeichnete Orbán als, Zitat, Vorbild und einen der vielleicht letzten Staatsmänner in Europa. Daher gilt, die Affären um Krah und Büstron sind alles andere als Zufall. Sie haben System. Wenn also jetzt Weidel und Chrupalla im Zusammenhang mit Russland und China erklären, dass jegliche Einflussnahmen fremder Staaten aufgeklärt und mit aller Härte unterbunden würden, dann ist das in etwa so glaubwürdig wie die Versicherung Krahs, dass er keine Ahnung davon hatte, was sein langjähriger Büromitarbeiter so trieb. Und selbst wenn die AfD-Vorsitzenden Konsequenzen ziehen wollten, sie würden damit nur ihre demnächst anstehende Wiederwahl riskieren. Oder um den einstigen AfD-Gründer Hans-Olaf Henke zu paraphrasieren, sie selbst haben das Monster geschaffen, das sie jetzt verfolgt.
Martin Debes vom Stern kommentierte. Und damit gehen unsere Themen der Woche für heute zu Ende. Alle Meinungsbeiträge können Sie wie immer nachhören über unsere DLF-Audiothek-App und natürlich noch viele mehr. Ich bin Melanie Longerich, sage Tschüss und wünsche Ihnen noch ein schönes Radiowochenende.